Der Kluge hält sich nicht für klug, doch sieht die Dummheit der anderen. Monika Kühn-Görg. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina / macht fertig / Erzieherin. Eine neue Woche, ein neues Glück. Leute, ich bin so erschöpft, ich bin so kaputt. Die Hitze macht mir zu schaffen. Dann hat man einfach noch super viel Arbeitsstress. Dann ist einfach noch da was, hier was. Immer unterwegs, immer was zu erfüllen, immer was zu leisten. Und ich sag euch gleich, klingelt's auch noch und dann kommt Post. Das wäre so typisch. Normalerweise lasse ich das ja so dahin liefern, egal wo ich mich gerade befinde oder wenn ich mich gerade im Podcast befinde, ist es dann meistens egal. Dann nimmt meine Nachbarin oder sowas das an, aber momentan geht das gerade nicht, deswegen muss ich bestimmt den Podcast gleich einmal unterbrechen, falls es klingelt. Ich hoffe nicht, ich hoffe einfach, wir kommen da so durch. Ja, es ist Freitag, es ist immer noch warm, es sind noch 2 Tage im Norden und dann soll es endlich Herbst werden. Ich mache so 10.000 Kreuze, ne? Aber ein bisschen lustig ist, dass heute gerade mein Wagen angekommen ist für meinen Sub, also Stand-Up-Paddleboard. Und ja, wobei ich mir denke, ich würde auch jetzt bei 20 Grad ins Wasser, also es ist ja mittlerweile aufgewärmt, solange es dann noch ein bisschen wärmer bleibt, ist es okay. Und rein theoretisch müsste ich ja nicht mal groß ins Wasser, also von daher, wir werden sehen, ich werde berichten. Ich muss erstmal das dämliche Sub wieder aufpumpen und das war ja schon ein Horror. Mal sehen, wie ich das erstmal hinbekomme. Gut, widmen wir uns erstmal dem Kalender. Heute, beziehungsweise fürs Wochenende, steht da Lapidar-Stil. Ich würde jetzt sagen, Lapidar-Stil wäre so ein hingeklatschtes, nicht ernst genommenes Ding, aber hier steht knappe, kurze Ausdrucksweise. Okay, ich lese vor. Wer Dinge kurz, treffend, bisweilen überraschend auf den Punkt bringt, der bedient sich des Lapidar-Stils. In diesem Sinne nutzen wir heute noch das dem Wort zugrunde liegende Adjektiv lapidar. Ja, und das habe ich ganz anders im Kopf. Zuerst verwundert ist zwar, dass lateinisch lapis Stein bedeutet, doch auf Steinen braucht man Inschriften an, verdichtet prägnant, epigrammatisch, okay. Und weil Lapidarius zu den Steinen gehören, bedeutet und zu ihnen auch die Inschrift gehört, ging das Wort erst auf das in den Steinen gehauene und schließlich auf den Stil über, in dem es verfasst war. Ganz ähnlich denken wir dem Stil heute an eine abstrakte Eigenschaft, dabei handelt es sich hierbei ursprünglich um etwas Handfestes, nämlich um das römische Schreibgerät des Stilus. Eigentlich spitzer Pfahl. Was? Was habe ich gerade gelesen? Okay. Heinrich Heine, 1797, 1856, führt in seinen Reisebildern unser Wort zurück zu seiner Herkunft, denn im Abendlichte sprach auch diese Mauern zu mir in ihrem fragmentarischen Lapidarstil. Tief ernste Dinge. Sie sprachen von den Männern des alten Roms und mir war dabei, als sehe ich sie selbst umherwandeln, weiße Schatten unter mir in dunklem Zirkus. 1828. Wurde das jetzt so richtig erklärt? Warum? Also, okay, ich scheine zu müde zu sein, um das zu verstehen. Ich merke aber gerade, dass ich von meinem Laptop den Ton ausmachen muss. So habe ich ja sowieso eigentlich nie an. Ne? Ist ganz selten, dass ich den Ton mal anhabe, außer um irgendwie eine Tondatei mir schnell anzuhören oder irgendwas zu prüfen. Sonst habe ich wirklich Laptop, Handy grundsätzlich, außer es ist irgendwas Wichtiges, tonlos. Ich kann das einfach nicht leiden. Ich finde es einfach super nervig, wenn es immer bing, bong, ding, wupp. Was gibt's noch für Sounds? Also keine Ahnung. Und es ist aber ja auch praktisch, die Apple-Geräte funktionieren alle irgendwie Hand in Hand. Das heißt, ich verpasse ja meistens auch keinen Anruf, weil wenn ich meinen Laptop auf dem Schoß habe, dann leuchtet das ja auf, dass irgendein Handy klingelt sozusagen. Von daher geht das immer. Ja, es ist warm. Oh, habe ich hier Wasser? Ja, habe ich. Es ist warm, es ist nervig. Man kann schwerer atmen. Man schwitzt immer zu, man muss viel trinken, man muss ständig duschen. Meine Haarfarbe ist gefühlt auch schon wieder draußen, so oft muss ich momentan duschen. Aber ein Ende ist in Sicht, nicht wahr? Ja, diese Woche soll es eine kleine Runde geben und zwar... Ja, wie bringe ich das aufs Thema? Also, ich wurde angeschrieben mit einer großen Nachricht, dass man meinen Podcast hört und so weiter, dass man einige Probleme hat in seinem familiären Umfeld. Nenne ich es mal so. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. In seinem familiären Umfeld. Und ganz zum Schluss stand dann die Frage, Herrin Sabina, wie ist es eigentlich, wenn einem, oder haben Sie Erfahrungen damit, irgendwie so? Haben Sie Erfahrungen damit, wie ist es eigentlich, wenn einem der Fetisch zu viel wird? Und dieser Satz hat mich irgendwie, oder diese Frage hat mich irgendwie ein bisschen beschäftigt, bevor ich dann mal geantwortet habe. Musste ich den wirklich durch meinen Kopf gehen lassen. Und so kam es. Also, manchmal denke ich auch, mein Leben ist ein reines Wunderwerk des Fetischismus und BDSMs. Naja, auf jeden Fall, so kam es. Dann wurde ich, wie soll man sagen, ich wurde angeschrieben von einem, okay, ich sag, wie es ist. Ich wurde angeschrieben von einem Sexualtherapeuten. Eigentlich eher negativ. Es gab so ein bisschen Kritik bezüglich meines Podcastes, dass ich mir das nicht so aneignen darf. Darf vor allem zu viel psychologischen Stuff zu schreiben und dass man doch lieber Leute fragen soll und so weiter. Vor allem, ich soll Leute fragen, die doch auch ihr Geld damit verdienen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann den Menschen gefragt, was es denn kostet und so weiter, wenn ich mir Hilfe bei ihm hole oder bei dem Team, was er wohl hinter sich hat, whatever, ne? Darf das alles auch immer nicht so ernst nehmen, wenn wir ehrlich sind. Naja, und hat er gesagt, ja, es gibt Probestunde und danach kostet das so und so viel und wenn ich im Podcast reden soll, dann kostet das so und so. Also der hatte eine richtig krasse Preisliste, wo ich dann dachte, da hat mich ja nicht ohne Grund angeschrieben, eigentlich ist es Werbung. Und dann habe ich ihm das auch geschrieben, dass man auch ein bisschen Hand aufs Herz legen kann und eigentlich die Wahrheit sagen kann und mir sagen kann, das mache ich eigentlich, weil ich hier hoffe, einen Platz zu bekommen im Podcast, so beratungstechnisch und so weiter. Und es ja letztlich mein Podcast ist und wenn man in die therapeutische beratende Funktion geht, dann kann man ja auch nicht jemand sagen, du darfst das nicht, du sollst es nicht mehr. Also das ist sowieso vollkommen verrückte Botschaften. Aber ich ihn ja gerne testen wollen würde, nicht wahr? Und ich ihm eben diese Frage gestellt habe und er mir dann einen längeren Text geschrieben hat, der jetzt aber eher auf meinen Podcast bezogen war, deswegen nehme ich den nicht mit rein, habe ich ihm auch gesagt. Aber er hat gesagt, er hat fünf Ansätze, die man dann so ein bisschen mit sich selbst verarbeiten kann, weil viele wollen ja jetzt nicht zum Therapeuten gehen, nur weil sie einen Fetisch haben, den sie eben gerne nachgehen oder nur weil sie ja gerne devot sind zum Beispiel. Von daher dachte ich mir mal, ich könnte mit euch mal ein bisschen talken und diese fünf Oberpunkte durchgehen, falls ihr eben auch manchmal das Gefühl habt, euch wird der Fetisch, den ihr habt, zu viel, eure Neigung, eure Leidenschaft und ihr kommt halt eben ins Struggeln mit eurem Alltag, mit Social Kontakten oder eurer Partnerschaft oder wie auch immer. Es gibt ja viele kleine Punkte, die einen die Ruhe nehmen können sozusagen. Und ich fand das eine ganz nette Sache, dass er uns das geschrieben hat. Auch vielen Dank. Und man kann ja dann mal überlegen, wie es weitergehen könnte. Aber wie gesagt, ich bin kein Freund davon, meinen Podcast hier plötzlich zu teilen. Ich finde schon, dass ich sehr empathisch bin. Ich finde schon, dass ich durch eigene Erfahrung auch, ob therapeutisch gesehen oder eben so gesehen, dass ich ja selber auch irgendwelche Erfahrungen gemacht habe mit Ablehnungen und negativen Dingen, wisst ihr so. Ich bin ja nicht frei davon, dass ich immer so hihi, haha durchs Leben laufe und alles an mir abprallt und ich frei von Kritik auch bin. Von daher kann ich mich ja auch oft reinversetzen und es gibt einfach auch viele logische Schlüsse, viele logische Wege. Ich habe viel Erfahrung auch, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe bei anderen, die sich mir anvertraut haben. Da finde ich schon ein bisschen übergriffig zu sagen, nein, nein, machen Sie das nicht und Sie müssen auch. Und vor allem, er hat auch gesagt, dass ich in jeder Folge, in die ich sah, in der ich irgendwas Psychologisches sage, einen Disclaimer reinbauen müsste mit. Ja, wendet euch ans Sorgentelefon, wendet euch an das. Ich glaube, das weiß jeder und ich habe es auch oft genug erwähnt. Es war, also ich möchte es gar nicht negativ bewerten, aber ich fand es so, einerseits fand ich es natürlich cool, weil es zusammengepasst hat. Ich dachte, oh, so eine Frage kann ich natürlich wieder mal aus meiner Perspektive beantworten. Aber schlussendlich habe ich ja nicht den Leitfaden psychologisch gesehen, bin ich ausgebildet dafür, um genau den richtigen Tipp zu geben. Wobei ich auch mal denke, richtig und falsch gibt es halt nirgendwo. Man muss immer auf die Person selber gucken. Und dann fand ich es natürlich einen coolen Moment, ein cooles Ergebnis, dass mir gerade jemand schreibt. Und am Anfang klang auch, das war auch so ein Riesentext, auch nett. Und dann war es irgendwie so kritisch und dann war es so Werbung und dann war es so komisch. Aber ich dachte trotzdem, also so, ne? Ich dachte trotzdem, ich nutze das. Ich will das jetzt auch nicht ausnutzen oder so, aber ich dachte, ich nutze trotzdem diese Möglichkeit, die der Podcast eben gerade dann bekommen hat. Zieh das Positive darauf und heraus und lass mich nicht so ärgern. Oder ich ärgere mich nicht so rum. Mich ärgern ist schon schwierig, aber ich selber ärgere mich dann auch nicht. Ja. Und so kam das eben. Und ja, jetzt habe ich diesen Leitfaden. Wie gesagt, den langen Text lese ich mal nicht, weil einfach auch viel Persönliches von mir reingezogen wurde und ich habe extra vor gesagt, das ist nicht eine Frage von mir, sondern es ist eine Frage von einem devoten Menschen, der eben auch gesagt hat, er weiß halt einfach auch nicht weiter. Was kann er denn machen? Er will den Fetisch nicht abstellen. Er nimmt aber trotzdem zu viel Platz in seinem Leben ein, der Fetisch. Also es ist jetzt nichts Spezifisches. Also ihr müsst euch jetzt nicht überlegen, ob das jetzt ein Fetisch ist, wie zum Beispiel für Züge, mir fällt gar nichts Besseres ein, oder so, sondern es geht eher um diesen Zwang von Keuschhaltung und das sieht er so als seinen Fetisch. Was ja auch vollkommen okay ist. Jeder hat so seinen Fetisch, jeder hat so seine Neigung und es ist auch letztendlich frei heraus, ob man es Fetisch oder an sich BDSM nennt oder Neigung nennt oder wie auch immer. Ja, aber ich dachte, ich gehe jetzt mal mit euch das durch, die 5 Punkte, die einem helfen können, wenn einem der Fetisch eben zu viel wird. Und ich habe schon viele erlebt, die sagen, irgendwie nimmt mir BDSM zu viel Raum in meinem Leben ein, dass ich das gar nicht mehr so vereinbaren kann, beziehungsweise bei vielen schleicht sich das so komplett in den Alltag ein und manche mögen das halt nicht. Manche sind halt sehr strukturelle Menschen, die brauchen halt Familie, Job, Hobbys und so weiter. Alles strukturiert und genau zu wissen, wann, so wie manche auch sagen, nein, mein größtes Hobby, das mache ich nur am Wochenende beispielsweise. Oder nur Sonntag ist richtiger Familientag, da darf mich nicht stören. Und wenn dann irgendwas dazwischen kommt oder man merkt, man hat zu einer Herrin irgendwie jeden Tag Kontakt, hat man das Gefühl, oh Gott, das nimmt schon ganz schön viel ein. Ich schreibe schon gefühlt mit meinen besten Freunden weniger als mit ihr. Und das macht halt eben vielen auch einfach Angst. Und ich kann auch verstehen, dass man, also von mir aus gesehen, ich kann auch verstehen, dass es irgendwie so eine Art von Furcht entsteht, die einen, weil es ja auch neu ist, weil man auch nicht weiß, wo es hinführen kann und weil man eben Angst hat, man gefährdet viel damit, bis dann irgendwas kommt von wegen, ja, dass die Frau irgendwas rausfindet, dass man irgendwas vergisst, dass man irgendwas verpasst oder sich selbst einschränkt, nur deswegen, weil man eben eine Aufgabe erfüllen will und muss. So, und dann ist es für viele dann auch eine Kurzschlussreaktion zu sagen, nein, das ist mir zu viel, das will ich nicht. Cut, over and out. Und ich verstehe das vollkommen. Ich bin immer jemand, der sagt, Hauptsache, man bleibt irgendwie kontinuierlich. Für mich muss es nicht immer der Peak sein, wenn man kommuniziert miteinander. Also es muss nicht immer Full Energy sein. Aber ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen so ganz oder gar nicht so ungefähr. Also die sagen, ich bin ein struktureller Mensch, ich wollte es strukturell einordnen, das klappt dann aber nicht, dann will ich es gar nicht. Ne, so. Aber man muss das eben alles noch mit sich selbst regeln, wisst ihr? Gut, kommen wir zu Punkt 1. Was ist, wenn der Fetisch mir zu viel wird? Und das ist das Off-Topic-Thema Selbstreflexion. Da steht einmal, Gefühle und Bedürfnisse hinterfragen. Es kann hilfreich sein, darüber nachzudenken, warum der Fetisch eine so starke Rolle spielt und welche Bedürfnisse damit möglicherweise befriedigt werden sollen. Und Ablenkung und Überkompensation, Fragezeichen. Manchmal entwickelt sich ein intensives sexuelles Interesse an anderen emotionalen Bedürfnissen oder Problemen, um andere emotionale Bedürfnisse oder Probleme zu entfliehen. Also fangen wir von vorne an. Erstens, man sollte sich selbst reflektieren. Das kannst du machen, indem du dich hinsetzt und einfach nur überlegst. Oder du kannst dir selber auch ein paar Fragen einfach aufschreiben, um zu gucken, wie löse ich das? Man kann versuchen zu schauen, wo kommt das jetzt her? Ne? Also Gefühle und Bedürfnisse hinterfragen. Einfach, wie fühle ich mich gerade? Warum fühle ich mich so? Wie habe ich mich davor vielleicht gefühlt? Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ich bin eine Sissy oder ich mag Feminisierung. Was habe ich schon in meiner Kindheit gemocht? Ist natürlich dann ein wenig schwierig zu sagen, ja, wie habe ich mich davor gefühlt? Weil es ist halt schon immer da. Aber man kann natürlich sich dann fragen, was ist das Bedürfnis dahinter, dass ich jetzt feminisiert werden will? Ist es einfach nur die Lust? Ist es nur die Erotik dahinter? Ist es irgendein anderer Sinn dahinter? Ist es wirklich so, dass man sich gänzlich anders fühlt? Wie fühle ich mich auch dabei? Wie fühle ich mich davor? Wie fühle ich mich, wenn ich es nicht machen kann, darf? Und so weiter. Ne? Also einfach mal so alle Gefühle aufschreiben in verschiedenen Situationen und sich das so überlegen. Und vielleicht durch die eigene Selbstreflexion kommt man manchmal auf Kenntnisse, die ja, verborgen geblieben sind, und dann kann das einem ganz gut helfen. Und Ablenkung oder Überkompensation kann natürlich auch sein, ist es jetzt eine Bestätigung für mich selber, dass ich mich gerade schlecht fühle, dass ich gerade an mir selbst zweifle und kriege dadurch natürlich ganz viel Bestätigung, weil ich jetzt irgendwie einer Herrin angehöre, die mich sehr lobt, weil ich die Aufgaben gut mache, oder versuche ich einfach mich abzulenken von irgendwelchen Sachen und habe schon immer diese Neigung vielleicht gehabt, aber übertreibe jetzt so ein bisschen damit, weil ich mich gewissen Dingen im Leben nicht stellen will. Ich glaube, das passiert übrigens sehr, sehr häufig. Gar nicht mal so unselten ist das, wie oft ich das lese. Vor allem diese typischen Sklaven, die sagen, ich möchte für immer eingekerkert sein. Da weiß man schon, die entfliehen etwas, was gerade so Topic oft ist, was gerade nicht so gut klappt. Das will ich nicht allen zuschreiben, nicht, dass sie wieder Leute kommen, die rumheulen, das ist bei denen ja nicht so, wie sie im Geständnis leben und man kann es ja nicht allen zuschreiben, habe ich ja auch nicht gesagt, aber es gibt es halt sehr, sehr oft. Ne? Man sollte schon gucken, man sollte schon reflektieren, wieso ist das gerade so? Also ich fühle mich gerade schlecht, beziehungsweise ich finde gerade, mein Fetisch nimmt zu viel Raum ein. Gefühle und Bedürfnisse einmal hinterfragen, wie fühle ich mich und wie ist wirklich das Bedürfnis dahinter? Wie ist das gesunde Bedürfnis dahinter? Man kann es ja auch vergleichen mit, wie ist das Bedürfnis nach normaler Sexualität? Wie oft habe ich das? Wie sehr will ich das? Wie sehr brauche ich das? Und jetzt habe ich einen Fetisch, der sehr, sehr viel Raum einnimmt oder auch eben nicht. Und gerade weil er eben nicht so viel Raum einnimmt, ist es mir auch zu viel, ne? Weil ich immer dran denke. Ich habe ja auch nur diese Richtung oft. Wie kann ich da mich selbst besser verstehen. Also Reflexion bedeutet ja immer, sich selbst besser zu verstehen, warum man so handelt, warum man solche Gedankengänge hat und so weiter. Und dann gibt es eben noch die Ablenkung und Überkompensation. Warum versuche ich gerade, wichtigen Themen aus dem Weg zu gehen? Was schiebe ich schon immer auf? Was ist denn mehr in den Hintergrund geraten und dadurch ist der Fetisch zu viel geworden? Was ist da das Ding? Und bin ich vielleicht auch einfach nicht happy und versuche mich da zu flüchten in Dinge, ja? Gut, Punkt 2 ist Grenzen setzen. Es gibt ja immer die, Moment, ich muss mal kurz meiner Praxis zurückschreiben. Das ist manchmal leider so. Ich habe das heute leider sehr auf dem Schirm haben. So, zweiter Punkt ist Grenzen setzen. Erstens, balancieren finden, ja moin. Oh. Balance finden. Wie bei jeder Form der Sexualität ist es wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Ein Fetisch sollte nicht das gesamte Leben dominieren. Zweiter Unterpunkt, bewusste Pausen einlegen. Manchmal kann es helfen, sich bewusste Zeit ohne den Fetisch zu nehmen, um Alternativen zu suchen, um zu überprüfen, ob sich das Verlangen dadurch verändert. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört übrigens. Mal erstmal zu diesem Pausen nehmen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich will es jetzt erstmal versuchen ohne Herren. Ich will es jetzt erstmal versuchen ohne den Fetisch. Ich will das zurückstecken. Ich verstehe das. Ich check auch die Pausen und es kann bestimmt auch helfen. Wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist überhaupt keine Bewertung jetzt, habe ich noch nie einen Menschen erlebt, bei dem das geholfen hat. Die haben immer alle wieder in ihrem Fetisch zurückgefunden, haben immer alle gesagt, oh, das war doch nicht so cool, das war voll wie so ein Gefängnis, war viel zu schlimm und dödödöd. Also von daher, wenn man es braucht, wenn man es wirklich needet und sagt, ja, das bin ich jetzt gerade, das muss ich auch für mich machen, dann okay. Aber so dieses Erzwungene, ach, ich mache das jetzt mal, weil ich denke, das wird mir helfen, dann bin ich nicht mehr so, wie ich jetzt bin. So dieses so eigentlich Selbstzweifel an sich, so von sich selbst irgendwie zu rechtfertigen. Oder es erzwungenermaßen von jemand anderen auferlegt zu bekommen. Ne? Wir vergessen mal nicht, dass es ja auch Ehefrauen gibt oder Partner, die einfach da reingrätschen wollen, für die Beziehung das zu machen. Es kommt immer wieder hoch, Leute. Immer wieder. Ja. Balance finden finde ich aber eine ganz schöne Sache. Ich musste das auch lernen, Leute. Ich habe mein Studium gehabt. Ich habe meine, sagen wir mal, Ausbildung gehabt bei einer Domina. Ich hatte mein Handy. Ich hatte dann irgendwann Online-Anzeigen. Hatte mein Handy, wo ich dann auch mit einigen Leuten geschrieben habe, kommuniziert habe. Habe dann die Domina, mit der ich kommuniziert habe. Habe dann aber noch mein Studium gehabt. Und ich habe von wirklich, ich bin morgens um 8 aufgestanden, bin abends um 22, 23 Uhr ins Bett gegangen, unterschiedlich. Und ich habe dazwischen den ganzen Tag BDSM um die Ohren gehabt. Selbst in der Uni, im Hörsaal, habe ich am Laptop oder am iPad oder sowas gesessen. Hatte ich da schon ein iPad? Ich weiß nicht. iPad gesessen und habe dann nebenbei nochmal schnell irgendeine Nachricht beantwortet oder habe mir irgendwas ausgearbeitet, was ich mir so überlegt habe. Oftmals hat die Domina mir einfach, oder meine Auszubildende, meine Ausbilderin so, hat mir dann irgendwelche Fragen gestellt oder dass ich mal über das nachdenke oder was ich von dem Thema halte, habe ich natürlich recherchiert und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, so irgendwann, dass es einfach viel, 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 viel zu viel ist. Und sollte, darf es viel, viel, viel zu viel werden? Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, dass ich sage, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr atmen, ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Es war ja spannend, es war ja neu, es war ja toll. Aber als dann irgendwelche Klausuren zurückkamen oder ich einfach vollkommen verkackt habe, manche Sachen vergessen habe abzugeben, wusste ich, okay, ich habe hier keine Balance in dem ganzen Ding. Ich bin total unstet. Ich achte nicht darauf, was ich esse. Ich achte nicht darauf, ob ich genug trinke. Ich achte überhaupt nicht mehr auf mich selber, wann ich zu Hause bin, wann ich mein Handy ausmache und so weiter. Und seitdem, das ist echt so, aber das ist erst passiert, glaube ich, so richtig, als ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich so eingeführt, dass ich gesagt habe, abends ab 18, 19 Uhr lege ich das Handy zur Seite. Man kann mal ein Handyspielchen spielen. Man kann auch mal FaceTime oder mit irgendjemandem telefonieren oder whatever, ja, wenn was Wichtiges ist. Aber eigentlich ist meine Grundregel, 18 Uhr lege ich die Sachen weg. Ich kann mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Ich kann auch den ganzen Tag verfügbar von mir aus sein, ja. Ich muss natürlich trotzdem meine Arbeit mit ein, aber da habe ich mittlerweile ein Gleichgewicht einfach gefunden. Aber ich kann nicht damit ins Bett gehen, davon träumen, davon wach werden, gleich wieder aufs Handy gucken. Und morgens, wenn ich aufwache, gucke ich nur aufs Arbeitshandy und gucke, hat mir jemand eine Mail geschrieben, ist irgendwas super Wichtiges, wurde ich angeklingelt, wurde ich angerufen, es gibt ja auch so an sich Termine und so weiter. Und wenn ich merke, alles fit, dann lese ich. Weil man muss eine Balance finden. Man kann nicht man kann 24/7 Sklave sein, gar keine Frage. Aber hätte ich jetzt zum Beispiel 24/7 einen Sklaven bei mir leben, ne? Sagen wir es mal so. Mega, oder man lebt miteinander, whatever. Dann wäre es auch für mich wichtig, dass ich sage, die und die Zeiten sind einfach keine Spielzeit. Ich gehe doch nicht jetzt, man kann doch nicht wirklich, ich weiß, es gibt Leute, die das denken, erwarten und so vor sich hinträumen, aber wenn, also, guck mal, man ist ja auch nicht verheiratet und hat 24/7 Sex. Es ist ja nicht der Lebensinhalt, nur das zu haben. Und ich wäre auch überhaupt kein Typ von Mensch, der einen Sklaven bei sich wohnen hat und sagt, ja, der kommt dann in den Käfig, der wird dann weggesperrt und so weiter. Das kann man mal machen. gerade wenn man so Urlaub beide hat oder whatever, aber das ist nicht so der Lebensinhalt. So. Klar sollte der submissive Mensch der Frau oder dem Mann, dem dominanten Partner, das Leben dann einfacher machen, würde ich schon behaupten. Nur von meiner Wertevorstellung her. Aber ich wäre nicht so, ich stehe auf, ach, da muss gleich hier irgendwas passieren, dann mittags weiß ich auch noch, ach, da muss ich dem da so einen Hundenapf hinstellen, so ungefähr. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Und also dann habe ich ja auch wieder 24/7 das im Kopf. Für mich müsste das dann trotzdem normal sein. Jeder hat irgendwie auch so seine Hobbys, jeder hat seinen Lebensstil so, ne? Also wie normale Menschen halt. Ich lebe da nicht in der Traumwelt. Und wie gesagt, eine Balance zu finden ist wirklich hart. Und gerade als Sub ist es, glaube ich, noch härter, weil man hat ja irgendwie eine gewisse Pflicht, dem Dom zur Seite zu stehen oder eben halt verfügbar irgendwie zu sein. Aber man muss das schon irgendwie klar kommunizieren. Und ich bin überhaupt nicht böse, zum Beispiel, wenn ich merke, dass mein Sklave zum Beispiel immer abends ab, was weiß ich, 18 auch nicht online geht oder sich irgendwie auch so mir ein bisschen anpasst. So seine Hobbys macht, sein überhaupt und ist ja auch von mir genehmigt, alles gut. Aber eben auch dann nicht. Oh, hallo, warum sind Sie nicht da? Hallo, hallo, ich will noch irgendwelche Befehle. Ich will, ich will, ich will, ich, ne? Gibt es ja genug Sklaven, die in diese Richtung gehen. Ja, also Grenzen setzen finde ich einen sehr, sehr guten Point. Ich glaube, den hätte ich vergessen, tatsächlich, um ehrlich zu sein. Wenn ich das selber so ausgearbeitet hätte, wäre ich da nicht drauf gekommen. Ja, also sich selber so ein bisschen auch zu kontrollieren ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Auch wenn man Sub ist und die Kontrolle gerne abgibt und auch sagt, die Herrin sollte einen kontrollieren, kann man ja versuchen zu sagen, können Sie mir Grenzen setzen? Ich habe das Gefühl, es wird alles zu viel. Dann könnte man es zusammen erarbeiten, aber die Herrin selber dann wieder bestimmen lassen, finde ich wieder sehr fragwürdig, weil wenn dir selber dein Fetisch zu viel wird, es geht ja um diese Frage oder um diese Aussage, dann musst du selber dir Grenzen setzen, musst du selber eine Balance im Leben finden und nicht andere für dich. Auch wenn du Sub bist. Kommen wir zu Punkt 3 und das ist natürlich ein großer Punkt. Wenn es wirklich, wirklich zu viel wird, sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Unter Punkt 1 ist Therapiegespräche mit einem Therapeuten, der sich mit Sexualität auskennt, könnte hilfreich sein. Ein Therapeut kann helfen, die Ursachen besser zu verstehen und Strategien zu entwickeln, um mit dem Fetisch besser umzugehen. Zweiter Unterpunkt ist Sexualtherapie. Sexualtherapeuten sind spezial ausgebildet, um Themen im Zusammenhang mit Sexualität und Fetischen zu behandeln. Was in Klammern steht, lese ich nicht vor. Haha, Eigenwerbung stinkt nämlich. Entschuldigung. Ja. Da kann ich einfach nur einen Punkt hintersetzen eigentlich. Also das sage ich ja immer wieder. Ne? Wisst ihr, was ich letztens gelesen habe bei irgendeinem Instagram-Menschen? Das fand ich gar nicht mal so dumm. Wenn ein Mensch zu dir kommen würde oder ein unbekannter Mensch dir sagen würde, dass er noch nie im Leben beim Zahnarzt war, dann würde man sagen, der hat bestimmt widerliche Zähne, oder? Aber würde der gleiche Mensch zu dir sagen, in meinem Leben beim Therapeuten war ich noch nie, würde man ja nicht automatisch denken, der ist psychisch krank, oder? Oder hat voll einen an der Meise. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen rufen, dass es eben, dass jeder Mensch eigentlich mal gut zum Therapeuten gehen könnte, um sich freier zu fühlen, um seine Last loszuwerden, falls man eine Last hat, oder einfach um eine gute Balance in seinem Leben zu finden. Ich glaube, da würde mir auch fast jeder zustimmen, außer man ist so verharrt und sagt, nein, ich bin perfekt. Bei mir gibt es nichts zu rütteln. Haha, hihi. Na? Aber solltest du in einer Zwickmühle sein, solltest du einen komischen Gedanken haben, solltest du dich fremd mit dir selbst und überhaupt fühlen und sagen, mir ist mein Fetisch einfach zu viel und ich weiß, ich riskiere dadurch so oft Sachen, ich mache so viel kaputt, und hier und da, ne? Dann ist das nicht verkehrt, zu einem Therapeuten zu gehen. Ich weiß, das ist nicht einfach. Mittlerweile auch nicht mehr als Selbstzahler. Aber es gibt zum Beispiel auch diese Sexualtherapien, kann man auch mal googeln. Da gibt es auch so Sexualtherapeuten, die einfach das auf privater Basis machen, die gar nicht so die Therapeuten sind. Wisst ihr, was ich meine? Die sind natürlich trotzdem Sexualtherapeuten, aber oftmals Haben die eher so eine helfende Funktion als so eine richtige therapeutische, medizinische Funktion? Das gibt es oft, ganz oft für Paare, Sexualtherapie für Paare oder so kann man dann mal googeln. Und dann kann man auch, vielleicht ist das einfach nur ein kleiner Schritt, aber ein erster Schritt, um sich da ein bisschen besser zu verstehen, weil die wissen sehr oft, wie manche Zusammenhänge sind, gerade im Fetischsprech, habe ich ja jetzt hier erfahren, ne? Und das sollte auch ein guter Ansatzpunkt sein, wenn man gerade in dem Bereich dann Mist baut oder merkt, dass sich das Leben einfach auch wenden kann und dass es nicht immer alles einfach ist. Und es ist auch nicht immer alles einfach. Nirgendwo ist es immer alles einfach, ne? Aber man muss das halt einfach wirklich lernen, nicht runterzuschlucken, sondern dass man auch jemanden haben kann. Und das ist nervig und das ist schwierig. Leute, ich bin doch da kein unbeschriebenes Blatt. Also wirklich, wie lange zögert man manche Sachen raus, bis es dann super doll knallt? Von daher kann ich euch das nur in die Hand geben und mehr hilft das auch nicht. Und wenn ihr professionelle Hilfe sucht, könnt ihr auch erstmal beim Sorgentelefon anrufen. Das ist alles anonym. Da verurteilt euch keiner. Da hört euch einfach mal jemand zu. Und der kann euch dann auch nochmal ein paar Ratschläge mit an die Seite geben oder Anlaufpunkte einfach. Sind wir schon bei Punkt 4? Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Habe ich schon gesagt, dass es gleich 3 Uhr ist am Freitag. Und meine Freundin und ich wollen um 17 Uhr wandern gehen. Was heißt wandern gehen? Wo 10 Kilometer irgendwie gehen, wandern, ja. Ein bisschen quatschen und so. Oh, aber es sind 30 Grad. Ich bin gespannt, wie ich das schaffe. Also genug Wasser nehme ich mit. Das habe ich schon alles in den Kühlschrank und eingepackt und so. Aber Bock habe ich nicht. Ich bin auch vor allem jetzt müde. Die ganze Woche war ich nicht müde, ne? Ich kam nicht klar. Ich kam nicht richtig in Schlaf. War irgendwie so, wie so hibbelig, ganz unangenehm auch. Ich hatte aber auch super viel auf dem Zettel. Jetzt sind die Sachen, die größten Sachen alle erledigt. Jetzt habe ich nur so Kleinkram. Jetzt soll ich morgen eventuell nochmal Bilder machen fahren. Und jetzt bin ich so todesmüde. Jetzt ist, glaube ich, alles abgeflacht, was ich so hatte. Und jetzt bin ich so, boah, ich könnte mich hinlegen und schlafen. Und hier, vor allem, ich sitze ja immer im Schlafzimmer und da ist auch der einzige Raum, der richtig kühl ist. Jetzt Fenster aufmachen, so ein bisschen, weil es relativ windig, bisschen Wind reinkommen lassen, Gilmore Girls anmachen und da ist ich erstmal so 3 Stunden pennen. Scheiße, ey. Oh. Naja, wenn man rausgeht, wird man wieder wach von der Wärme und dem Schwitzen und dem Reden. Passt schon. Und danach gehe ich dann duschen, da koche ich mir richtig Scheißnudeln. Ich sag da immer Scheißnudeln zu, weil es einfach nur Scheiß ist. Es ist eine Nudel oder fuck, Tomatensauce, alles Fertigprodukte, alles super schlecht. Aber für den Kopf oder für die Psyche ist es geil, weil es Zucker und Scheiße ist. Und dann gucke ich irgendwas, dann lese ich noch und dann falle ich bestimmt sehr früh ins Bett. Ach so, ja, lustig. Ich habe ganz vergessen, ich muss ja noch ein paar Outfits zusammenpacken. Mal sehen. Naja. Schön bei der Wärme. Gut, kommen wir zu Punkt 4. Austausch mit anderen. Da ist nur ein Unterpunkt, Selbsthilfegruppen oder Foren. Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, kann hilfreich sein, um das eigene Erleben zu relativieren und Lösungen zu finden. Ja, du bist niemals alleine. Das muss man einfach so sehen. Man fühlt sich oft alleine. Es fühlt sich unendlich riesig an, das Thema, was man selber hat. Und wie soll man das erklären? Und wer soll das überhaupt verstehen? Man ist doch alleine auf dieser Welt, aber das bist du eben nicht. Und von daher kann man sich einfach, oder man nimmt einfach mal einen guten Google zur Hand und schreibt da was rein. Oder es gibt auch genug normale Seiten, wo man einfach ein Forum mal Thema eröffnet. Beitrag, Thema. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich noch nie sowas so richtig gemacht, ne? Aber eröffnet und dann einfach mal fragt, ne? Was könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir Tipps geben und so weiter? Und dadurch entstehen oft Kontakte. Also ich habe das schon so oft gelesen, dass Leute oder erfahren, dass Leute da irgendwie in einem Forum gute Freunde getroffen, kennengelernt haben oder eben einfach dieses täglich da reinschreiben hat schon geholfen, das wahrgenommen zu werden hat geholfen, dass man andere auch die Erfahrung gemacht haben und irgendwie klarkommen hat geholfen. Ne? Also man kann einfach viele Vergleiche auch für sich aufstellen. Man muss natürlich nicht die Negativvergleiche sich zu Herzen nehmen und sagen, ja, aber guck mal, der hat es auch nicht geschafft, seine Ehe ist zerbrochen. Ja, aber du bist ja nicht er. Ne? Von daher, man kann aus anderen Fehlern lernen und dann würde ich halt hinterfragen, warum denkst du denn, ist deine Ehe auseinandergebrochen? Und viele würden dann sagen, weil es einfach überhaupt an sich nicht gepasst hat. So, und dann ist man ja schon auf einem ganz anderen Weg dafür. Von daher kann ich nur euch raten, euch in diese Richtung dann umzuschauen. Ach Mann, ich finde es an sich so ein trauriges Thema, wisst ihr? So, es ist so ein. Ich kann es auch verstehen, dass einem irgendwie zu viel wird und dass man dann irgendwas abbricht. Und gerade so, ich habe wirklich schon Phasen erlebt, wo ich selber mental nicht auf einer besten, auf einem, auf meinem Peak war. Und dann kam noch viel Hate dazu und dann lief in der Praxis irgendwas schief und dann war ich auch so, okay, alles hinschmeißen, komplett alles und woanders. Oder, ne? Oder weiß ich nicht. Ich sag das mal nicht, was ich jetzt sage. Es ist nichts Negatives von mir, sondern ein Lebensstil führen, den manche führen, weil sie keinen Bock haben auf Arbeit. So was wollte ich sagen. Aber da bin ich auch gar nicht erzogen. Ja, und von daher, es ist, ich kann das verstehen, aber es ist kein auswegloses Ding, sondern es gibt viele Punkte. Erstmal kann man sich auch viel positiven Punkten annehmen und sagen, was war denn immer cool und was war denn immer toll. Und dann gibt's auch Menschen, die man vielleicht in dem Bereich kennengelernt hat. Und man kann sich auch so ein bisschen an die wenden. Weil ich würde behaupten, jeder Fetischist kennt es, irgendwie negativ bewertet zu werden. Oder jemals negativ bewertet geworden zu sein. Boah, was ist denn jetzt los? Naja, und dann hat jeder doch irgendwie seine Erfahrung. Nicht jeder kann und will helfen. Gar keine, muss ja auch nicht. Ne? Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber trotzdem gibt's immer noch genug Menschen, die einem helfen können, oder eine Pause kann dir vielleicht ja wirklich helfen, zu reflektieren kann dir helfen. Und es gibt immer viele kleine Puzzleschritte, die man machen kann, bis das ganze große Puzzle eben erfüllt ist und man seinen richtigen Weg weiß, den man auch gehen kann, ohne Einschränkungen oder ohne negatives Feeling für sich selber. Kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer 5 ist die Achtsamkeit und Stressbewältigung. Und zwar Achtsamkeitsübungen. Praktiken wie Meditation können helfen, den Geist zu beruhigen und Klarheit über die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu gewinnen. Stressabbau. Manchmal kann Stress oder Angst ein Verstärker für übermäßige sexuelle Fixierung sein. Mechaniken wie Sport, Entspannung und ausreichend Schlaf können das allgemeine Wohlbefinden steigern. Also ausreichend Schlaf, wenn ich mich schlecht fühle, mental und wie auch immer, dann könnte ich 48 Stunden am Stück schlafen, wäre immer noch nicht besser. Ich bin da immer noch stressgebeutelt, aber ich check schon. Ja, bin ich aber auch ein Fan von Meditation. Meditation ist ja nicht immer gleich das, was viele sich klischeemäßig einreden, dieses Ohm und man versinkt in irgendwas. Meditation kann auch ganz viele andere Wege haben. Es gibt so viele YouTube-Videos, die das auch erklären, und einfach nur so Atemübungen können auch eine meditative Entspannungsübung sein. Es muss nicht immer die Meditation sein, wo man im Schneidersitz Ohm macht und Leute Luft und Raum vergisst. Ich musste gerade überlegen. Von daher könnt ihr euch dem ja auch mal annehmen und überlegen, vielleicht gibt es ja irgendwelche Übungen. Und also Versuch macht klug, ne? Horizonterweiterung ist immer wichtig. Und stellt euch vor, ihr seid voll abgeneigt und dann guckt ihr doch mal so ein YouTube-Video von irgendeiner Oschi, die euch da irgendwas Meditatives erzählt. Ihr macht das so nach oder mit ihr zusammen. Und plötzlich merkt ihr, boah, voll gut. Fühl mich voll entspannt. Hab gar keinen Stress. Geil, ne? Also ich glaube, ist eine gute Idee, sich dem mal hinzugeben oder das einfach mal auszutesten. Weil wenn einem alles mal zu viel wird, dann kann es oft sein, dass einfach zu viel Stress, zu viel Gegebenheiten da sind, die einen da überrumpeln. Und manchmal sucht man dann das Naheliegendste, was nicht der Normalität entspricht. Und das ist ja dann der Fetisch oder die Neigung. Und dann verteufelt man das gleich, weil das ist ja wahrscheinlich das und ich bin ja nicht ganz normal und ne, man kennt ja diese ganzen Reden, die man dann so schwingt. Ja, und Stressabbau kann oft eben auch eine Fixierungssache sein, so wie ich es ja eben, eine Fixierung, eine Verstärkung sein, die eben das hervorruft. Und da ist halt wichtig, einen Ausgleich zu finden, halt vielleicht auch ein Hobby, und wenn man Sport macht und wenn man einfach jeden Tag sagt, ich gehe so und so viele Schritte draußen oder liest oder Und ja, sich hinlegt und schläft. Ne? Es gibt auch die wohl und nicht zu unterschätzenden kleinen Mittagsschläfchen. Die liebe ich auch sehr. Mein Problem ist, wenn ich es wirklich schaffe, einen Mittagsschlaf zu machen, dann bleibt das nicht bei einer halben Stunde. Das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht. Ich liebe halt schlafen. Ne? Wobei ich mittlerweile auch so einen ungesunden Schlafrhythmus entwickelt habe, dass egal, wann ich ins Bett gehe, ob es um 11 ist oder ob es um 3 Uhr ist, ich wache um 7 auf. Ne? Das ist so die innere Uhr, das nervt mich total. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt neuerdings um 7 aufwache, sonst war es ja 8 oder 8:30. Dann konnte ich immer noch eine halbe Stunde lesen. Aber jetzt wache ich um 7 auf. Was soll ich denn mit so einer Uhrzeit? Ich gehe ja nicht ins Büro. Das sage ich mir auch immer, was soll denn das? Ne? Aber ich weiß nicht, mein innerer Wecker, dann muss ich auch noch urinieren. Ne? So, also neuerdings träume ich auch immer vom Urinieren, da weiß ich immer schon, wenn ich aufwache, alles klar, ich muss wohl aufstehen. Also, jetzt ist es echt, es ist also, Leute, ich freue mich so auf die Herbst- und Winterzeit. Oh, ich freue mich, sich einkuscheln. Ach, wenn das Schlafen, das Ausruhen schon so ein Teil von allem ist, weil es ja eh kühl ist. Ach, da freue ich mich so drauf. Oh. Mann, oh Mann. Naja, es ist ja auch nicht mehr lange. Will auch gar nicht rumjammern. Es ist ja bald geschafft. Aber ich war vorhin, also erst in der Drogerie, das war schon ein Weg. Da musste ich noch auf dem halben Weg einkaufen. Da wollte ich eigentlich noch zur Paketstation fahren. Das habe ich dann aber nicht mehr geschafft, weil ich die Hände zu voll hatte. Also bin ich dann wieder zurückgelaufen, habe dann bei mir die Pappe sortiert. Die Küche aufgeräumt, Wäsche gemacht. Danach hatte ich den Schweiß auf der Stirn, den konnte ich so abwischen. Das war so, dann habe ich mich wieder so über mich selbst aufgeregt. Wie kann das sein? Ich hasse den Sommer. Wieso übersommere ich nicht? Nicht überwintern, sondern übersommere ich nicht irgendwo im richtig kalten Island. Ja, müsste man sich nur leisten können. Ne? Du bist das Leben, du. Gut, ich hoffe, euch hat diese Woche die kurze, knappe Folge gefallen. Ich hoffe, euch geht es weiterhin gut und ich hoffe wirklich, ich hoffe es so sehr, dass wir uns nächste Woche in aller Kühle wieder treffen. Ich weiß, die ganzen Sonnenanbeter heulen jetzt rum und sagen, oh, was soll denn das? Wünschen Sie uns das doch nicht? Aber ich wünsche mir so den Herbst. Ich wünsche uns allen so sehr den Herbst. Ne? Ja, und wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche wie gewohnt wieder. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.